die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Die Plattform, 16 Uhr heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Neue Sendung, neues Thema. Und heute in der Plattform soll es gehen um Radfahren letztendlich. Es geht um 10 Forderungen, die eine Initiative und eine Gruppe gestellt hat zum Thema Radfahren. Und darüber spreche ich heute mit meinen Gästen in der Plattform. Und das sind zum einen die Frau Birgit Schäfer-Ölmeier. Hallo, Frau Schäfer.
Hallo.
Schäfer-Ölmeier, so rum? Ich glaube, so rum ist richtig. Genau. Schön, dass Sie mal wieder bei uns im Radio sind. Ich habe vorgelernt, Sie waren auch schon das eine oder andere Mal hier bei uns im Sender. Und insofern sind Sie auf jeden Fall auch schon vertraut mit dem Ablauf, glaube ich, auch an der Plattform. Und zum anderen bei mir auch zum wiederholten und zweiten Mal schon in der Sendung, die Frau Katrin Voss-Lubbert. Frau Voss-Lubbert, ganz herzlich willkommen auch wieder mal bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie es geschafft haben, auch obwohl der Termin, das können wir ja durchaus sagen, sehr knapp und sehr kurzfristig gekommen ist, aber es dann ermöglicht haben oder möglich gemacht haben, heute doch zu uns in die Sendung zu kommen und über dieses Anliegen zum Thema Radfahren zu sprechen. Ja, mein Name ist Michael Trost, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, weil der Anfang etwas gerade holprig mit unserem Jingle war. Also ja, das ist das Thema. Bevor wir zum Thema oder beziehungsweise einsteigen in das Thema, würde ich vorschlagen, wie wir es doch immer in der Plattform tun. Frau Schäfer-Ölmeier, Frau Voss-Lubbert, machen wir einfach wieder eine kurze Vorstellrunde, dass wir einfach ganz kurz Sie den Hörern mal vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, wie der Bezug auch zum Thema ist, alles, was Sie denken, was man vielleicht so vorab den Hörern noch ein bisschen an Info liefern sollte, damit die auch ein klein bisschen besser Bescheid weiß, wissen, wer denn heute bei uns im Studio sitzt. Wer möchte von Ihnen anfangen?
Fange ich mal an. Mein Name ist, wie schon gesagt, Katrin Voss-Lubbert. Ich bin Vorsitzende vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrclub hier in Ulm. Bezug zum Radverkehr, natürlich, ich bin aktive Radfahrerin, bin jetzt auch schon seit 20 Jahren beim ADFC aktiv mit dabei, da wir versuchen wollen, die Bedingungen für die Radfahrenden in Ulm und Umgebung zu verbessern. Möglichst diejenigen, all diejenigen, die Fahrrad fahren möchten, auch die Möglichkeit haben, sicher und auch relativ flott durch die Stadt zu kommen.
Mhm. Ja, mein Name ist Birgit Schäfer-Ömeyer. Ich bin zum einen Vorstandsmitglied beim UNW e.V., Ulmer Initiativkreis Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Bin Mitglied im Vorstand des BUNDs, bin Vorsitzende von Ulm ist gut und war 20 Jahre im Ulmer Gemeinderat und habe dort von Anfang an Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. In diesem Fachbereichsausschuss bin ich gesessen und habe von dem her eben auch die Mobilität schon seit über 20 Jahren begleite ich die und beobachte ich die Entwicklung der Mobilität hier in Ulm.
Mhm. Ja. Ja, wir müssen dazu sagen, wir machen unter dem Thema Fahrrad machen wir. Sie sind, Frau Voss-Lubbert, ja die Vorsitzende des ADFC, also die oberste quasi, wie soll ich mal sagen, Hüterin der Interessen der Radfahrer, kann man vielleicht sagen. Und
jedenfalls in Ulm.
In Ulm, ja, natürlich, genau, in Ulm. Lokal, super. Steffi Ölmeier, Sie sind ja bei der Initiative Nachhaltige Wirtschaftsförderung tätig. Und insofern zwei Initiativen, zwei Gruppen, die Sie heute dann auch repräsentieren. Wie sind Sie jetzt zu dem Thema und auch zu dem, was wir gleich näher ausführen, zu diesen 10 Forderungen in Bezug auf Radverkehr dann zusammengekommen? Also gibt es zwischen Ihnen einen festen Austausch, eine Initiative, die im Prinzip über jetzt beide Gruppen weggeht? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass Sie genau dieses Thema beide zusammen vertreten?
Also es ging los, gerade diese offenen Forderungen eben, also offener Brief an die Fraktionen mit den 10 Forderungen, wurde initiiert von dem Arbeitskreis Mobilität von der lokalen Agenda.
Mhm.
Und da ist auch ein Vertreter vom ADFC mit dabei. Und man hat verschiedene mitgewirkt und dann quasi, als der fertig war, da waren noch viele Organisationen noch eingeladen eben, die im Bereich Nachhaltigkeit sich engagieren, ob die auch die Forderung mit unterschreiben möchten oder noch Verbesserungsvorschläge haben. So ist quasi ein Gemeinschaftswerk geworden, aber auf Initiative des Arbeitskreises Mobilität der lokalen Agenda. Die waren federführend dabei.
Mhm. Ja, das heißt, man kann sagen, die Agenda führt verschiedene Interessensvertretungen, verschiedene Initiativen zusammen und unter diesem Dach werden dann die ganzen Themen gehandelt, gehandhabt. Das heißt, gibt es dann zwischen Ihnen einen Initiierten oder ein Austausch oder wie ist das Ganze an der Stelle? Also gibt es da jetzt regelmäßige Sitzungen, wo ADFC, wo dann die Initiative oder Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsförderung und wahrscheinlich andere auch noch teilnehmen oder wie muss man sich das vorstellen? Also welche Beteiligten sind da in diesem Agenda-Umfeld da alle zum Thema Umwelt, Klima, Rat, denn da integriert? Oder wer ist denn da alles mit an Bord?
Also da sind auch Organisationen oder sind auch die Stadtwerke Ulm sind mit dabei in vielen Bereichen, zum Beispiel beim Arbeitskreis Energie, logischerweise die Stadtwerke als lokaler Energieversorger, die sitzen da mit dabei. In der lokalen Agenda gibt es einfach diese festen Termine, wo man die Themen Energie oder Mobilität einbringen kann. Mhm. Aber natürlich kennen wir uns auch darüber hinaus und haben uns jetzt auch vor kurzem, letztes Jahr, haben wir uns ein bisschen besser organisiert im Ulmer Klimabündnis, wo wir quasi auch regelmäßige Sitzungen jetzt anstreben, um eben diese Entwicklungen in verschiedenen Bereichen, der Klimawandel ist ja da, der ist ja allgegenwärtig, dass wir die hier von bürgerschaftlicher Seite, von ehrenamtlicher Seite bearbeiten und eben auch an die Verwaltung, an die Bürgerschaft weitergeben können. Man kennt sich, man arbeitet zusammen und man weiß genau, wenn was aufschlägt, wen man dann kontaktiert und mit wem man dann die weiteren Dinge besprechen kann.
Oh ja. Mhm. Wie ist jetzt bei Ihnen dann das persönliche Engagement pro Klima, sage ich mal, pro Umwelt und pro Radfahren zustande gekommen? Waren Sie einfach immer schon begeisterte Radfahrer oder einfach immer schon auf dem Gebiet? Dann klar, bei Ihnen, Sie waren Gemeinderätin. Wie hat sich so das vertiefte Interesse für dieses Thema denn so ergeben? Also gibt es irgendeinen Auslösemoment? Also zum Beispiel hatte ich auch schon aus dem Umfeld des Themas Agenda Leute, die gesagt haben, in Bezug auf Klima war zum Beispiel Tschernobyl ein Auslösemoment, weil es auch andere Politiker, die gesagt haben, der Auslösemoment war Tschernobyl zum Beispiel, damit auch das Bewusstsein für die Umwelt und das Klima.
Das war in der Tat, war das für mich der Auslöser. Der 26. April 1900, hoffentlich mal jetzt kein Fehler, 86 war das. Das war für mich die Politisierung, das war für mich das aktive Signal, mich zu engagieren. Und so hat sich dann im Laufe der Jahre dieses Thema herauskristallisiert, dass ich eben in diesen ganzen Bereichen Energie, Mobilität, Landschaftsentwicklung, Klimaschutz, Naturschutz, dass ich mich da immer tiefer eingearbeitet habe. Und es macht mir auch Spaß. Also mir macht es Spaß, mit Grünpflanzen umzugehen. Mir macht es aber auch Spaß, mit meinem Pedelec in der Gegend rumzufahren, meinen Hund hinten anzuhängen, weil wir nicht immer die gleiche Strecke laufen wollen, mit dem mal rauszufahren. Also so hat sich das auf einem Laufe der Jahrzehnte ergeben.
Mhm. Ja.
Bei mir auch schon, liegt auch länger zurück. Bei mir war es das Waldsterben, auch als Schülerin, wo ich dann wirklich sensibilisiert wurde, eben, dass man auf die Umwelt achten muss. Und ich habe schon versucht, eben als Schülerin mich irgendwie umweltbewusst im Rahmen meiner Möglichkeiten, mich so zu verhalten. Und ich habe zwar den Führerschein, weil ich ein Auto besessen, weil ich immer gerne auch Fahrrad gefahren bin und immer so gewohnte oder studierte oder arbeite jetzt, dass ich auch ohne Auto auskomme. Und ist immer mein großes Interesse, vor allem merke auch, dass man auch was erreichen kann, wenn man sich engagiert, vor allem auch hartnäckig ist. Wenn man in Ulm schon recht viel erreichen können, auch als ADFC und auch in Verbindung mit den anderen Gruppierungen. Und das motiviert mich immer wieder auf neue, auch wenn es halt auch länger dauert, immer trotzdem, wenn man dranbleibt, man kann was erreichen, was auch sehr wichtig ist.
Mhm. Ja, wie ist denn überhaupt wenn man ist, darf man betreiben, vom Stand der Dinge, vom Status, das Thema Radfahren in Ulm? Zum einen politischen Bedeutung im Sinne von, dass sich die Politik, Lokalpolitik kümmert, zum anderen auch von der Awareness der Bevölkerung und dann zum dritten von der Möglichkeit überhaupt, das Radfahren so auszuüben, wie man es vielleicht möchte, weil zum Beispiel Verkehrswege da sind oder auch nicht da sind. Also wenn wir einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen, wie stehen wir in Bezug auf das Thema Radfahren in Ulm denn?
Also wir haben bislang, also laut der Zahl von 2015 weiß gar nicht, 17, 18, dass wir nur 12% Radverkehrsanteil haben, so ungefähr. Und 2011 waren es auch 11%, das heißt, die Steigerung war minimal bislang. Mhm. Was man bemerkt hat, es ist schon an den Stellen, wo genug Platz war, ist schon alles gemacht worden, was machbar ist. Mhm. Das Problem halt noch, dass wir noch dafür kein durchgehendes Netz haben, ein sicheres Netz für Radfahrende, das sind die verschiedenen Lücken eben und die müssen auch noch geschlossen werden. Und da merken wir auch eben, dass, um die Lücken zu schließen, müssten quasi zum Beispiel auch Fahrspuren umgewidmet werden zum Beispiel oder Parkplätze müssten wegfallen, weil auch noch sehr alles aufs Auto ausgerichtet ist. Und dann geht die Diskussion los. Mhm. Weil es auch einfach an sich müsste quasi weitere Radverkehrsförderung würde heißen, man wird den bestehenden Raum, der ja begrenzt ist in der Stadt, der müsste umorganisiert werden. Das heißt, der Radverkehr braucht eigentlich mehr Platz, um auch die ganzen Lückenschlüsse durchzuführen. Mhm. Und da gibt es eine Diskussion eben auch im Gemeinderat.
Ja. Und von der, sagen wir, vom Gemeinderat her, von der Präsenz des Themas, also ich meine, wahrscheinlich sprechen jetzt alle sehr, sehr viel über das Thema Klima. Das wird wahrscheinlich sehr vordringlich sein. Kommt dann das Thema Radfahren in diesem Kontext auch genügend zur Geltung oder wird Klima nur immer im Zusammenhang mit Themen Windenergie, Solarenergie und ÖPNV dann irgendwo diskutiert? Also wir kommen ja auch so ein bisschen mit auch von den Gästen aus der Agenda 21, dass zumindest in diese Richtung eine sehr starke Betonung, sagen wir mal, der Aufmerksamkeit liegt. Aber beim Rad, da habe ich keinen Einblick, keinen Überblick, keine Ahnung.
Ja, das ist schon richtig, dass die Energie natürlich Grundlage des Klimawandels oder der Klimawende sein muss. Energie braucht man zum Heizen, Energie braucht man zum Fahren, Energie braucht man in ganz vielen Bereichen, auch die Industrie. Ja. So, das eine, also ist die Energie, der andere große Brocken ist dann der Verkehr. Und da spielte bis zum Jahre 2011 der Radverkehr, keine so große Rolle. Ulm ist ja als Autostadt, das ist einfach so. Wir haben relativ hohe Anmeldezahlen im Pkw-Bereich, die steigen auch. Aber das Thema Radverkehr hatte ich gehofft, würde dann 2011 einfach ein bisschen andere Dynamik erreichen. Mit dem Beschluss, 20% Radverkehrsanteil im Jahre 2020 zu haben. Das heißt, 20% aller Wege, die in Ulm getätigt werden, werden durch das Fahrrad gemacht.
Ja.
Dann hat man die Jahre ins Land gehen lassen. Und irgendwann mal 2018 hat man angefangen, also habe ich und auch andere nachgefragt, ja, wo stehen wir denn eigentlich? Und da hat dann im Regionalverband, dem ich bis vor kurzem angehört habe, wurde dann die Zahl genannt, dass Ulm 2018 oder 2019, die Frau Voss-Lubert hat es gerade gesagt, der Anteil bei 12%, also von 11% 2011 auf 12% im Jahre 2019 gestiegen ist. Das heißt, 1%, sagen wir mal, ist immer großzügig, sagen wir 2%, das ist natürlich nicht viel. Und da habe ich dann mal so ein bisschen das Handbuch des Landesverbandes Mehr Demokratie e.V. durchgeforstet und bin auf das Instrument des Einwohnerantrages gestoßen. Und das habe ich dann geschrieben, Einwohnerantrag, man möge doch berichten und sagen, wo man denn steht im Radverkehr.
Ja.
Und daraufhin fiel ja dann dieser Beschluss 2025 bei 25% Radverkehrsanteil landen zu wollen.
Ja.
Und das würde dann bedeuten, dass wir jetzt quasi bis in den nächsten 4 Jahren den Anteil verdoppeln müssten. Mhm. Es gibt einen einstimmigen Beschluss. Und da denke ich einfach, dass Rat und Verwaltung gucken müssen, dass sie dieses Ziel annäherungsweise auch erreichen und dass sie dann auch immer wieder nachgucken, wo stehen wir denn? Und auch nachfragen, wo stehen wir? Sind wir auf dem richtigen Pfad? Müssen wir mehr tun? Brauchen wir mehr Geld? Brauchen wir mehr Personal? Also das ist so der Stand der Dinge, wo wir denken, da muss ich mehr tun, damit dieses Ziel zumindest im Ansatz erreicht werden kann, also annäherungsweise.
Mhm. Ja, ich denke, wir spielen vielleicht mal kurz einfach eine Musik und sprechen dann gleich weiter zum Thema Radfahren in Ulm, beziehungsweise zum Thema, wie soll es an der Stelle zu einem Ausbau des Anteils, was die Radnutzung angeht, kommen. Erstmal, wo stehen wir denn eigentlich jetzt mal? Also die Defizite, die in Ulm erkannt sind, wir haben das Thema mit 20 bzw. 25% als Forderung angesprochen, haben gelernt, dass wir an der Stelle noch lange nicht so weit sind. Wie stehen wir denn eigentlich im Vergleich? Gibt es jetzt irgendwo in Deutschland Städte, die diese 20-25% locker erfüllen, an denen man sich orientieren kann? Oder gibt es Städte, die an der Stelle auch so wie wir bei 10, 12, 15% liegen? Wo stehen wir denn eigentlich? Wie gut, wie schlecht steht denn Ulm eigentlich in diesem Umfeld?
Ja, da kann ich vielleicht auch was dazu erzählen. Es gibt im Donaubüro gibt es einen Arbeitskreis Nachhaltige Mobilität und Tourismus. Und mit diesem Arbeitskreis waren wir am 22. September letzten Jahres waren wir in Offenburg. Mhm. Offenburg hat 62.000 Einwohner, 50.000 Einpendler, also auch eine ganze große Anzahl an Arbeitsplätzen und hat einen Radverkehrsanteil von 27% in der Stadt. Aha. Jetzt kann man sagen, okay, die sind ja nur halb so groß wie Ulm, aber das ist ja wurscht, das ist ja das Prozentuale. Die haben dann noch einen Landkreis dazu und die machen einfach seit vielen Jahren, investieren die einfach konsequent in den Ausbau der Radinfrastruktur. Es gibt dort ein Fahrradverleihsystem. Eine der Forderungen von den 10 Punkten. Nextbike ist ja ein großer Anbieter, der in ganz vielen Städten in der Republik vertreten ist. Die haben in Offenburg, sie haben Mobilitätsstationen installiert, wo man sich Fahrräder ausleihen kann. Da kostet eine Mobilitätsstation zwischen 18.000 und 22.000 Euro. Die sind platziert an den Stellen, wo halt vermehrt einfach Bedarf da ist. Das ist natürlich, die werden ausgesucht, wo das halt vonnöten ist. Und ich fand das schon ziemlich beeindruckend und dachte mir, da sind wir mit unseren 12% schon eine Ecke entfernt.
Mhm. Oh ja, ja. Also das ist dann Baden-Württemberg, eine Stadt, die an der Stelle gute Ideen hat oder das Thema gut vorantreibt. Gibt es sonst noch irgendwie andere Städte, die Sie auch vielleicht schon besichtigt haben oder wo Sie auch ein bisschen wissen, dass da an der Stelle was vorangeht?
Zum Beispiel in Freiburg war ich mal im Urlaub unterwegs. Das ist auch ein sehr hoher Radverkehrsanteil mit vielen auch Fahrradstraßen. Und ich denke mir, wenn eine Stadt, wenn die Stadtspitze vom OB angefangen, weiter runter, und auch der Gemeinderat, wenn die das wollen, dann geht auch was. Ich weiß zum Beispiel Offenburg, die Stadtspitze wirklich hinterher. Und wenn die sich quasi den Beschluss fassen, wir wollen das machen, wir buttern wirklich Geld da rein, investieren auch Personal, finanzielle Mittel und auch sind auch bereit, wirklich auch dann die Sachen auch umzusetzen. Nicht nur Pläne zu machen, wirklich auch die Sachen umzusetzen eben dann. Dann geht auch mehr und auch rascher, nur das vermisse ich in Ulm noch. Also das heißt, klar, jeder ist für Radverkehrsförderung, aber dann bitte nicht hier zum Beispiel. Das kommt des Öfteren eben, dass es gibt ja ganz viele Pläne, es gibt einen Fahrtentwicklungsplan von 2016 mit vielen Maßnahmen, die nach wie vor offen sind, nicht realisiert wurden, aber eben weil es einfach kritische Stellen sind. Und da vermisse ich wirklich dieses, weil es ist ja nicht so, es ist nicht der Sache Radverkehrsförderung, sondern man muss ja wirklich machen. Um die Klimaziele zu erreichen, ist nicht so, ist nur ein nice to have, sondern wirklich, ist einfach zwingend notwendig, den Radverkehr zu stärken und zu fördern. Mit wirklich die CO2-Emissionen einfach reduziert werden, was die Aufgabe ist eben dann. Und da vermisse ich wirklich in der Stadt Ulm, Stadtspitze, auch in der Fraktion, im Rat eben, wirklich zu sagen, ja, das ist wichtig, wir packen das jetzt an und handeln auch konsequent und auch entsprechend.
Weil Sie das gerade ansprechen, da fällt mir spontan ein Punkt ein, der natürlich irgendwo in Ulm schon auffällig ist, denn das sind diese E-Scooter heißen die, glaube ich, diese E-Roller, ja, die an der Stelle ja auch überall stehen und die natürlich auch die Mobilität in Bezug auf umweltfreundlich und auf keine CO2-Emissionen erzeugend irgendwo begünstigen, oder? Also wie ist das, die Idee, dieses zu befördern, dieses zu initiieren, aus Ihrer Sicht dann zu sehen? Ich meine, gut, Radfahren ist das eine, aber diese E-Scooter, ja auch zumindest mal, sie blasen zumindest keinen Dreck in die Luft. Vielleicht also auch schon ein Fortschritt. Wie schätzen Sie das oder bewerten Sie das?
Also um Pkw-Fahrten zu verringern, haben Studien ergeben, dass es nicht so beiträgt. Es wird eher, dass Leute nehmen, die eh zu Fuß unterwegs sind, die nehmen es für kurz, so E-Scooter. Aber wirklich quasi, um den Autoverkehr zu verringern, haben die kein Potenzial.
Das heißt,
weil man
das
kann nichts mit transportieren, man kann sich nur draufstellen, fahren. Kleiner Rucksack geht noch, aber man kann auch kein Gepäck mit transportieren. Also es ist eigentlich keine Alternative zum Pkw-Verkehr. Also wenn man die CO2-Emissionen reduzieren möchte, muss man an anderer Stelle ansetzen.
Ja, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, das ersetzt vielleicht den einen oder anderen Fußweg oder beschleunigt den, weil der Fußgänger dann an der Stelle sich auf diesen Roller stellt, aber es verhindert oder reduziert in keinster Weise den wirklichen Autoverkehr. Weiß man denn eigentlich in Bezug auf Verkehr, wie denn in Ulm, jetzt sagen wir mal so, die Gepflogenheiten sind, was die Menschen, welches Verkehrsmittel zu welcher Strecke, zu welchem Bedarf, also zum Beispiel einkaufen, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht viele das Auto nehmen und zu sagen, auf dem Rad kann ich nicht so viel transportieren. Gibt es da Erhebungen, gibt es da Erkenntnisse, gibt es da auch irgendwo daraus, dass man ableiten kann, wo man zum Beispiel was vielleicht verfügbar machen muss, also Modelle, wie Sie Offenburg angesprochen haben, oder wo man vielleicht Radwege ausbaut, um vielleicht irgendwo bestimmte Wege zu initiieren. Gibt es da überhaupt Untersuchungen, Erkenntnisse, auf denen man eine Planung irgendwie aufsetzen kann?
Also das ist ja der sogenannte Modal Split.
Modal Split heißt es?
Modal Split, ja. Der auflistet die Gesamtzahl der Verkehre in der Stadt, sind 100%, und dieser Modal Split listet auf, wie groß der Anteil in den jeweiligen Bereichen ist.
Ja.
Also es gibt den MIV, den motorisierten Individualverkehr. Der ist, fragen Sie mich jetzt bitte nicht, aus welchem Jahr, also ich kann sein 2008 oder 2013, also der ist schon einige Jahre alt, der aktuelle Modal Split. Und der listet für den MIV 50% auf und für den anderen Bereich, der den sogenannten Umweltverbund aus Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr, ÖPNV und SPNV, also schienengebundenen Nahverkehr, auch von 50%. Und da ist der Radverkehr mit 11%, der ist jetzt 12%.
Ja.
Und es soll im nächsten Jahr soll ein neuer Modal Split soll das erhoben werden. Also,
ja. Das heißt, diese Erkenntnisse, das, was ich gerade nachgefragt habe, gibt es dann doch schon in einer recht guten Qualität, um es mal so zu nennen. Und daraus kann man auf jeden Fall schon gute dann auch Ableitungen, Schlüsse eigentlich ziehen. Ja?
Und es gibt auch Zahlen, die belegen, dass nach wie vor viele Kurzstrecken mit dem Auto zurückgelegt werden. Mhm. Also dass die Strecken bis zu 4-5 Kilometer eben dann auch, dass noch zu 60% im Autoverkehr vom Auto zurückgelegt werden. Und das ist ein enormes Potenzial, weil gerade auf diesen Kurzstrecken ist das Fahrrad eigentlich unschlagbar. Mhm. Wenn man da wirklich ordentlich durchgängige Radfahrrouten hätte, die auch sicher sind und Leute auch sicher drauf fühlen und dann auch gute Abstellmöglichkeiten fürs Fahrrad eben an den Geschäften oder an den Endpunkten quasi, sei es Sportanlage, Bücherei und so weiter. Da kann man einem noch ungeheures Potenzial auch in Ulm, trotz der Berge drumherum, einfach Leute zum Umsteigen zu bewegen. Und jetzt mit den Pedelecs haben auch die Berge ihren Schrecken verloren in Ulm.
Da wollte ich gerade nachfragen. Ist Ulm natürlich in Bezug auf Saffernberg, Kuhberg, Eselsberg, Michelsberg, auf die Berge vielleicht schon natürlich für Radfahrer erstmal von den Grundvoraussetzungen ein bisschen schwierig, oder? Ich meine, wenn ich jetzt Offenburg oder so höre, vermute ich, dass die flacher irgendwo oder Freiburg sind, dass wir natürlich in Ulm mit den Bergen so von der Voraussetzung, von der Grundvoraussetzung ein bisschen ein Nachteil sind, oder?
Es gibt mittlerweile eben diese Pedelecs, mit denen kommt man gut den Berg hoch. Was ich aber zu dem Modal Split noch sagen wollte, das sind jetzt so die dicken Außenpfosten, sage ich mal, dieser Modal Split. Gleichzeitig fände ich es einfach absolut notwendig, wenn man auch zwischen diesen, also wenn man kontinuierlich messen würde, und das gibt's ja mittlerweile, es gibt ja unglaublich viele Plattformen, wo man quasi Maßnahmen eintragen kann, wenn man eine Fahrradstraße gebaut hat oder umgewidmet hat, dann trägt man die ein und sagt, okay, das bedeutet jetzt so und so viel CO2 weniger, das bedeutet so und so viel Prozent mehr im Umweltverbund und so. Also dieses Controlling, dass man genau weiß, weiß, an welcher Stelle man steht, welche Wirkung die Maßnahmen, die man mit viel Geld macht, in welchem Bereich auch immer, dass man die ablesen kann. Und das ist ein Instrumentarium, das haben etliche Städte, also Mannheim ist da auch richtig, richtig, richtig gut dabei, wo man das ablesen kann. Und da frage ich mich dann schon auch ein Stück weit, warum das in Ulm eben Digitalisierung als großes Thema, warum man nicht schon längst angefangen hat, solche Dinge zu installieren, einzuführen, damit man kontinuierlich messen kann, an welcher Stelle man gerade steht. Weil der Gemeinderat fasst einen Beschluss und 5 Jahre oder 10 Jahre später stellt er fest, huch, nicht erreicht. Aber woran lag's? Keine Ahnung. Ja. Also man muss kontrollieren, Controlling. Das Controlling und Monitoring, das sind diese zwei Schlagworte, die in dem Bereich sehr wichtig sind.
Das heißt, wir schwimmen in gewisser Weise noch ein bisschen oder im Trüben. Das heißt, es gibt gar keine Instrumente, die an der Stelle wirklich Nachhalten irgendwo ermöglicht, irgendeine Checklist oder wo man sagen kann, erreicht, nicht erreicht, offene Punkte. Das ist zu unkonkret und man irgendwo lässt irgendwie die Zeit zu sehr vergehen, ohne dann konkret irgendwo Maßnahmen zu definieren, Milestones zu definieren, eine Umsetzung. Man schwimmt einfach zu sehr und geht da nicht konsequent genug ran.
Deswegen haben wir auch in dem offenen Brief an die Fraktionen einen Masterplan Radverkehr gefordert. Genau dies anhand dieser Hauptrouten, die schon bestehen, die auch gesichert sind, eben wo die viele Radfahrer unterwegs sind. Da nochmal einen Plan zu erarbeiten mit Maßnahmen, priorisiert auch und dann mit Zeitplan dazu, wann die umgesetzt werden sollen. Und dann noch Überprüfung eben, sind die durchgeführt worden und welche Auswirkungen haben die?
Es gibt eben diesen Katalog mit 10 Forderungen in Bezug auf Notwendigkeiten zur Verbesserung des Anteils des Radverkehrs, der in irgendeiner Beschlusslage auf 25% mal als Anteil im Verkehr in Ulm beschrieben oder beziehungsweise als Ziel vorgegeben war, wo es aber ein großes Defizit gibt, um diese 25% zu erreichen. Und deshalb die 10 Forderungen und auf die wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen. Was steht da in diesem Plan denn drin und an wen ist der adressiert? Wer muss da was tun und natürlich was genau sind die 10 Forderungen? Steigen wir da gerne ein. Wer möchte von Ihnen dazu einführend was sagen oder dazu was sagen?
Zunächst der offene Brief, der wurde im November 21 an die Fraktion des Ulmer Gemeinderats verschickt, an den Oberbürgermeister, den Baubürgermeister Herrn von Winningen und die Abteilung Verkehrsplanung und auch an die Presse.
Und der ist auch wahrscheinlich im Internet dann irgendwo für Interessierte nachlesbar. Also wenn jetzt Hörer zum Beispiel sich interessieren, den mal angucken wollen, ist der irgendwo online?
Das kann man ist eine sehr gute Frage.
Lokale Agenda.
Dankeschön.
Jawohl. Sehr gut. Ja. Aha. Das heißt, da ist er auf jeden Fall irgendwo unter
komplett
darin nachlesbar.
Unter Mobilität.
Sehr gut.
Genau, also genau bei der lokalen Agenda ist er nachlesbar. Ich hätte es ja selbst nicht gewusst, muss ich ehrlich gestehen, wo wir das unterschrieben hatten. Genau, und den haben wir verschickt, weil wir eigentlich der Meinung sind, es muss mehr geschehen, damit man die Ziele erreicht werden können. Und haben dann 10 Forderungen aufgestellt, als mit verschiedenen Gruppierungen zusammen eben. Da ging man hin und her, bis es wirklich so formuliert war, wie jetzt formuliert worden ist. Genau.
Mitgewirkt haben jetzt Sie in Person oder noch mehrere Menschen oder eben der ganze Kreis? Oder?
Der Arbeitskreis Mobilität
hat den.
Also mitunter starker Beteiligung vom ADFC, die ja da das profunde Wissen einfach haben. Ja, ja. Aber es wurde dann im Arbeitskreis Mobilität, wurde es besprochen, mehrfach ergänzt, darum die Sicherheitsfrage. Also wir sind da alle auch sehr begeistert gewesen von diesen 10 Punkten, weil es genau das trifft, was uns eigentlich fehlt. Und dann haben wir es losgeschickt.
Ja, haben sich auch einige Mitunterzeichnende noch dabei, wie zum Beispiel BUND, Fridays for Future, VCD, also eine ganze Reihe von Gemeinwohlökonomie war auch mit dabei und ist da dabei.
Also ganz viele Gruppen, die ja auch schon alle mal irgendwo im Radio waren und da auch irgendwie mitwirken. Und dann wurde das dann vorgelegt, heißt, das durfte jemand von Ihnen dann im Gemeinderat auch vortragen oder bekommt man dann einfach nur ein Nee? Sie schütteln den Kopf
vor. Nein, wir haben das an Fraktionen geschickt.
Das wird per Briefing
E-Mail
geschickt.
Und nein.
Und dann kann man sich darauf verlassen, dass es dann auch auf die Agenda in der nächsten Gemeinderatssitzung wandert oder nicht? Oder wie geht das dann? Also wenn man jetzt was einschickt und ein Anliegen hat, also gibt es da jetzt irgendwo ein Prozedere, dass die Stadt dann das aufgreifen muss und zwingend auf eine Agenda nimmt? Oder können die auch sagen, nee, machen wir nicht, halten wir nicht für interessant? Oder wie läuft dann sowas? Wie geht das, wenn man mit so einem Forderungskatalog dann an die Stadt sich wendet?
Die Medien nehmen es eigentlich meistens zur Kenntnis, das schon. Ob da Reaktionen kommen, wir müssen aber noch ein bisschen nachbohren und fragen, wie sie dazu stehen zum Beispiel. Oder mal konkret auch Anliegen vorbringen. Aber ist eigentlich nie ein Selbstläufer. Wir wollten mal das auf das thematisieren, weil es uns einfach wirklich umtreibt. Und wir hatten ja zuletzt mal im Gemeinderat eben im Juli 2020, als der Einwohnerantrag behandelt wurde, da hatten wir auch Rederecht, da wir es eingebracht hatten.
Ja.
Und da waren ja auch gezwungen, sich mit zu beschäftigen. Aber jetzt, wir wollen nochmal drauf stupsen, eben Leute, da muss was passieren.
Also Feedback wäre prima.
Ja.
Bislang kam keins.
Aha. Bisher kam keins.
Ja. Und ja, also kann man dann nicht auch Einzelpersonen, also jetzt mal aus den, ich meine, sie sind ja auch politisch da engagiert gewesen und das auch noch, da glaube ich auch noch dabei, kennen ja auch die Menschen, kann man nicht mal dann den einen oder anderen Ex-Kollegen dann ansprechen und sagen, komm mal, wie schaut's aus und das ist wichtig, thematisiert das, man nimmt das damit auf die Agenda oder wie geht das?
Ja, ich meine, ich bin ja schon ganz froh, dass mittlerweile im städtischen Haushalt 1 Million Euro für den Ausbau des Radverkehrs drinne steht. Mhm. Wir hatten ganz lange Zeiten, ganz lange Jahre, wo 280.000, 250.000 Euro im Haushalt standen für den Ausbau des Radverkehrs.
Ja,
jetzt
ja.
steht die Million plus weiterer, zum Beispiel oben an der Kindlesbach-Kaserne, da muss man ja zigmal über die Straße rum und um als Fahrradfahrerin. Mhm. Da wird jetzt ein durchgängiges Stück entlang der Kindlesbach-Kaserne gemacht. Das ist dann wieder noch mal ein extra Brocken. Aber Infrastruktur und solche Dinge sind wir der Meinung, dass man mindestens 3,5 Millionen Euro braucht im Jahr, um hier also zumindest in die Nähe dieses 25%-Zieles zu kommen.
Oh ja, aha, ja, ja. Und da steht dann so in der Form als eine Forderung explizit drin, oder wie ist das
steht
jetzt?
Steht drin, ja, meine ich ja.
Wenn wir 10 Punkte haben, die 10 Punkte einfach mal, wenn wir die mal kurz 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 einfach mal gucken, dass wir im Prinzip genau die konkreten Anforderungen.
Genau, der erste Punkt war der Masterplan Radverkehr, den ich vor der Pause, Musikpause schon erwähnt hatte, eben mit diesem einer des Hauptroutennetzes einen Plan erstellen mit Maßnahmen und auch mit zeitlichen Vorgaben, wann die zu Erfolgen haben, das quasi um das auch die Lücken zu füllen. Dann das andere waren, Punkt 2 waren die Minimalstandards, dass die Radwege und Schutzstreifen ausreichend breit sind, damit sich die Radfahrer auch sicher fühlen.
Ja.
Das nächste ist, es gibt eigentlich ein Fahrradbeirat, der wurde erschaffen mit dem Aktionsbündnis Fahrrad, Jahr 2011. Eigentlich so gedacht, in diesem Fahrradbeirat sollten eigentlich quasi Vertreter vom Gemeinderat sein, von der Stadtverwaltung und auch von Organisationen. Und es war quasi als Bindeglied gedacht zwischen den Organisationen eben und dem Gemeinderat, um da Punkte schon vorab zu besprechen, was gerade brennt beim Radverkehr. Und der zuletzt getagt, war das 2013? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jedenfalls, der liegt irgendwie brach. Erstmal hieß es ja wegen Personalmangel beim Radverkehrsbeauftragten. Jedenfalls, das möchten wir gerne wieder, dass wir ins Leben gerufen wird. Und nicht so die noch mit Vetorecht, also wirklich ein Mitspracherecht hätten, sich einbringen können bei Radverkehrsangelegenheiten. Der nächste Punkt, ganz wichtig, ist die fahrradgerechte Verkehrsplanung. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass quasi Straßen umgebaut worden sind, aufgerissen worden sind, neu gebaut, aber die Radverkehrsbelange nicht berücksichtigt. Und so spielt es auch eben, dass bei Baustellen zum Beispiel, dass auch auf freien Fahrradstraßen der Radverkehr ausgebremst wird, da weil das wirklich die Verwaltung sensibilisiert wird, eben, dass wirklich Radverkehrsachsen durchgängig bleiben müssen, auch bei Baustellen.
Das heißt, es ist da gar nicht gewährleistet, dass aufgrund der Baumaßnahmen der Bestand vorhanden bleibt, sondern es kann durchaus passieren, temporär, dass wir schon erreicht ist, ja, schon wieder verlieren, sagen wir mal so. Und sind das gewohnte Radwege, an die man sich vielleicht gerade gewöhnt hat, dann schon wieder weg sind wegen Baustelle, wegen eben an
temporär,
der Stelle.
Temporär, genau, zeitlich, ja, begrenzt. Das sind Fahrradstraßen, die letzten Jahr zweimal passiert, das ist auch neue Straße jetzt hier beim Zinnedom, wo sie die Radfahrer hätten einen Mordsumweg machen müssen. Da wird einfach dann nicht geschaut, dass der Radverkehr, aber dass der da trotzdem auf was man kosten würde, eben dann da vorbeifahren kann.
Ja.
Oder zum Beispiel das Fahrradparkhaus am völlig neu gestalteten Bahnhof mit der Tiefgarage. Mhm. Ist das auch irgendwie, also von vornherein war es mitgeplant in den ersten Diskussionen und in den ersten Plänen war ein großes Fahrradparkhaus mit dabei.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr so ganz genau, was jetzt geplant ist. Es sind, glaube ich, mehrere kleinere geplant, aber halt im Nachhinein jetzt.
Oh ja, ja.
Genau.
Mhm.
Dann nächste Punkte waren Monitoring, wie schon erwähnt hatten. Wir brauchen aber auch aktuelle Zahlen, um zu schauen, ob die Maßnahmen auch wirken, die man unternommen hat. Dann auch Controlling, jährlich schauen, was haben wir gemacht, wie stehen wir da, muss mehr gemacht werden, muss nachjustiert werden. Mhm.
Das ist im Prinzip, was wir vorher angesprochen haben, genau, auch mit dem Plan, den man haben muss, wo man dann auch eine Checklist hat, Milestone, und den kann ich abhaken oder eben als offen erkennen.
Mhm. Ja, das nächste war mehr Mittel für den Radverkehr. Wir haben vorhin die 3,5 Millionen Euro angesprochen pro Jahr. Natürlich verbunden mit ausreichend Personal, muss ja auch dann verplant werden, die Gelder.
Ja.
Punkt 8 war, endlich mal ein öffentliches Fahrradverleihsystem einzurichten.
Mhm.
Und Punkt 9 und 10. Punkt 9, genug Fahrradabstellplätze,
ja,
am Bahnhof und auch in der Innenstadt.
Mhm.
Als wir damals das geschrieben hat, im November war noch nicht klar, was im Hauptbahnhof kommen sollte, was immer nach wie vor lange offen war. Aber jetzt, es kommen erstmal 500 hin, dezentral, aber es ist ein Anfang, aber um dieses Park and Ride wirklich zu forcieren, brauchen wir eigentlich mehr Abstellanlagen.
Ja.
Und es war, ich habe das Gefühl, dass die Abstellplätze dort mehr Verfügungsmasse waren.
Aha.
So, wenn es hübsch aussieht, wenn es reinpasst, kommen die hin. Aber zentrales Anliegen, wir brauchen das, wir wollen das fördern, den Eindruck hatten wir nicht bei den Gesprächen.
Mhm. Ja.
Genau. Und Punkt 10 ganz allgemein, sicheres Radfahren für alle, dass wirklich alle, die Radfahren möchten, auch ein sicheres Radverkehrsnetz vorfinden. Eigentlich soll es ja so sein, dass, weil ab 10-Jährige, die müssen ja auf der Straße fahren,
ja,
dass wir bedenkenlos in der Innenstadt fahren können.
Mhm.
Und ich würde meine Kinder, wenn die 10 Jahre sind, inzwischen sind älter, aber ich hätte die mit 10 Jahren nicht in der Innenstadt fahren lassen, weil es zu gefährlich gewesen wäre, weil immer wieder diese Lücken sind, die noch nicht gelöst wurden.
Mhm. Ja, also wie könnte man jetzt an welcher Stelle was, wo, wie tun? Was sind jetzt die ersten Schritte, die Sie, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, die Entscheidungskraft und Macht hätten an der Stelle, was täte man denn machen, um jetzt diese bisher 12%, haben wir gesagt, rasch auf 20, 25 zu bringen oder zumindest einmal nach oben zu bewegen?
Der eine Schritt wäre, was wir an bestehenden Radverkehrsanlagen haben, auch Fahrradstraßen, noch fahrradfreundlicher gestalten. Weil ganz konkret, die Fahrradstraße in der Würzstraße, da herrscht nach wie vor noch ganz hoher Anteil an Durchgangsverkehr, also Pkw-Verkehr, und der müsste da rausgehalten werden, weil ich bekomme Rückmeldung von vielen Radfahrenden, dass einfach da trotz Fahrradstraße ein hoher Pkw-Verkehr hat, auch gerade natürlich zu Stoßzeiten, die Pendler, die wohl das als Abkürzung nehmen, und da müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die rauszuhalten.
Da muss ich nachfragen, weil ich mich in der Gegend ein bisschen berufsbedingt auskenne. Da hat es ja ein großes Parkhaus auch, das natürlich von vielen Menschen angefahren wird. Wie wäre denn der Vorschlag, dass der Abfluss des Verkehrs über die Seelandstraße zum Beispiel erfolgt, oder? Dass man also die Wörthstraße da dicht macht für den Autoverkehr? Oder wie wäre da die konkrete...
Genau, zum Beispiel Einbahnstraßenverkehr.
Ja.
Dass die Autofahrer in eine Richtung kommen können eben dann... weil es ist doch die Straße ist ziemlich eng und es ist der Begegnungsverkehr, dass der, also wenn zwei PKWs sich begegnen und Radfahrer dabei sind, dass das wegfällt. Mhm. Mal mehr Platz zu schaffen.
Ja, also die Wörthstraße im Prinzip von Autoverkehr, ja, aber nur für eine Richtung dann.
Genau, das war uns vorgelegt. Wir haben uns auch vor 2 Jahren Herrn von Winning unterbreitet eben und ist nach wie vor in Bearbeitung. Manchmal frage ich halt nach bei der Fahrradbeauftragten, man so, oh ja, wir sind noch dran. Ja, es dauert, manche Sachen dauern immer ein bisschen länger. Mhm. Das wäre ganz konkret zum Beispiel.
Mhm. Und die, wenn die eine Richtung dann eben nur in Richtung Schwimmbad, Westbad oder in die andere Richtung, Richtung Straßenbahnhaltestelle sein soll, die andere, die Gegenrichtung wäre dann über Seelandstraße, oder?
Seelandstraße oder was läuft parallel dazu noch, die Söflingerstraße?
Die Söflingerstraße ist ja schon weiter Straßenbahn. Also wenn Sie jetzt...
Ja,
ja, okay. Ja,
Seelandstraße,
ja.
Dann, mhm. Genau.
Ja, ich denke an den...
Wagnerstraße natürlich, die meinte ich. Wagnerstraße, genau.
Ja. Weil, wie gesagt, der Zugang zum Parkhaus, der dort draußen ist, da sind dann auch an die 6000 Stellplätze im großen Parkhaus. Großes Unternehmen, das ja dort ansässig ist. Und ein Schwimmbad ist dort, wo ja auch Menschen dann hinwollen, also zumindest, dass der Verkehrsfluss ja irgendwie weiter funktionieren soll.
Weil das ja, aber ja. Das ist eine Fahrradstraße, soll der ja. Radverkehr gebündelt werden. Mhm. Und es dient auch dazu, dass Leute motiviert werden, aufs Fahrrad umzusteigen, weil sie merken, hier kann ich fahren, hier habe ich Platz. Mhm. Und das muss dann funktionieren. Müssen dann die Autofahrer ein bisschen Umweg fahren.
Ja.
Das ist dann so.
Mhm. Und also das wäre jetzt ein Ansatz, die Wörthstraße. Gibt es jetzt irgendeine weitere markante Punkte, wo Sie sagen, hier wäre jetzt aus Ihrer Sicht sofort eine Handlung oder eine Handlungsmöglichkeit?
Ja, also wenn Sie hier in der Innenstadt, wenn Sie gucken, es gibt kaum Straßen, wo Ihnen keine Autos entgegenkommen.
Ja,
also
ja.
Einfach Reduzierung fahrenden Verkehr. Mhm. Es muss nicht sein, dass die Autos durch jedes kleine Gässle in der Innenstadt fahren.
Ja.
Wenn Sie da mit dem Fahrrad fahren, da kommt es zu Situationen, die sind hanebüchen. Ich wollte aber einfach grundsätzlich noch kurz was sagen. Ich mache es auch ganz kurz. Wir werden nicht drum rumkommen, die Treibhausgas, die THGs zu senken. Treibhausgasemissionen, das ist CO2, das ist Lachgas und Methan.
Ja.
Und je länger wir brauchen, um damit deutlich und signifikant anzufangen, umso mehr und umso schneller müssen wir dann absenken in 3 Jahren, in 4 Jahren, in 5 Jahren. Weil nämlich die Ziele vom Land und vom Bund und ich gehe davon aus auch von der EU, die sind verschärft, die sind deutlich verschärft worden und viel strenger geworden. Und das ist, ich glaube, da spreche ich für alle Organisationen, das ist eins der dringenden Dinge an die Stadt Ulm, dass quasi diese verschärften Bestimmungen und diese verschärften Vorgaben in die Konzepte der Stadt Ulm mit eingearbeitet werden müssen. Die müssen angepasst und die müssen fortgeschrieben werden. Zum Beispiel das Klimaschutzkonzept,
ja.
Was ja die Stadt Ulm auch hat. Mhm. Also das ist einfach ein dringender Appell an die Verwaltung. Es gilt auch für Neu-Ulm, dass diese verschärften Bestimmungen, dass die eingearbeitet und fortgeschrieben werden müssen. Und dann ergeben sich auch ganz andere Szenarien.
Ja, mal konkret gefragt, wer ist an der Stadt zuständig? Ist es das Planungsbüro beim Herrn Fisch oder der auch schon bei mir in der Sendung war? Oder wer ist denn für sowas konkret wer ist zuständig?
Stadtplanung.
Ja.
Stadtplanung.
Ja.
Ja.
Das ist der, glaube ich, der Herr Fisch mit seinem Mann.
Nee, der Thorsten Fisch ist ja. Abteilungsleiter von der Abteilung Mobilität.
Ja, genau. Ja.
Stadtplanung ist ja. Frau Christ.
Ah, so.
Und
okay.
Letztendlich jetzt, ist das alles der Fachbereich 3,
ja.
Dessen Chef der Baubürgermeister Tim von Winning ist.
Ah ja, okay, dann haben wir das auch erklärt, wie das
genau.
ausschaut.
Genau, und das sind Dinge, denke ich, das muss in der Staatsspitze, muss das diskutiert und entschieden werden.
Ja.
Das geht nur, wenn die Staatsspitze das auch will. Und Offenburg zum Beispiel, die haben auch eine Image-Kampagne gemacht, von dem haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Mhm. Es braucht auch einfach Image, man muss die Bevölkerung mitnehmen, man muss die Bürgerschaft mitnehmen, da muss man positive Anreize schaffen, das muss Spaß machen und es kann auch Spaß machen und es wird auch Spaß machen, wenn sich da was tut in dem Bereich.
Mhm. Ja, ein Punkt, der mir noch gerade in Präsenz ist, es gibt ja nicht nur in Ulm, sondern die Gemeinderäte und die Politik, die dort mitdiskutiert, sondern es gibt zum Beispiel auch die regionalen Planungsgruppen, die RPGs, die auch zusammensitzen. Ich weiß zum Beispiel konkret aus Böfingen da auch sehr, sehr konkrete Maßnahmen irgendwo dann auch schon erarbeiten. Sind Sie mit denen dann auch im Austausch und Kontakt? Gibt es da dann auch irgendwie gemeinsames Miteinander, um diese Aktion pro Rat irgendwie zu befördern? Wie ist da die Rolle gerade der RPGs?
Also die Informationen fließen.
Ja.
Also das weiß ich. Es gibt da einen sehr aktiven Arbeitskreis Energie in Böfingen. Das fließt wieder bei der lokalen Agenda mit ein. Die Informationen werden dann wieder gegeben, genauso, also weitergegeben. Genauso gibt es Bestrebungen mit einem Lastenrad. Das gehört meiner Meinung nach schon lange in die Innenstadt. Lastenräder, womit man Dinge einfach von A bis, nach B transportieren kann.
Jetzt muss ich überlegen, Lastenrad, ist es so ein mit zwei irgendwie so ein
wo vorne oder hinten? Wo
mit so einem so Koffer irgendwie oder so ein...
Ja, wo man auch Kinder transportieren kann. Ja. Da muss man jetzt Auto nehmen, Taxi-Mama und so weiter. Mhm. Aber das sind alles so Sachen, die fließen dann schon ein. Also lokale Agenda ist schon so ein bisschen, da fließen ganz viele Dinge zusammen und da gehen sie auch wieder raus. Und das wäre ja auch für die Verwaltung insgesamt, wäre das ja ein Benefit, das wäre ja ein Gewinn, wenn diese Aktivitäten aus der Bürgerschaft irgendwo einfließen, dann aber auch wieder rausfließen. Also wie jetzt zum Beispiel dieser 10-Punkte-Katalog. Keine Rückmeldung. Also das finde ich schon traurig.
Ja, was macht man denn da? Also ich habe vorher gesagt, wie gesagt, einfach mal vielleicht Fragezeichen irgendwo Bekannte, irgendwo aus dem Gemeinderat ansprechen, die man kennt, auch noch aus früheren gemeinsamen Zeiten, sagen, wie schaut's aus?
Die haben das ja alle gekriegt.
Ja, schon, aber im persönlichen Gespräch. Ja. Ich denke mir, man kriegt ganz viele E-Mails, man kriegt ganz viel Post und sagt, uff, wenn die dazukommen, dann kümmere ich mich mal drum. Aber persönliches Gespräch ist so vielleicht das, wo man dann eher dann sagt, ja, stimmt, oder nicht ganz so schnell das Thema ad acta legt.
Ja, wir haben auf dem ADFC geplant, eben die Fraktion mal zu besuchen. Aber durch Corona sind wir jetzt auch nicht ausgebremst worden. Dann haben wir wirklich konkret, man erlebt die Fraktion wirklich nur in den Gemeinderatssitzungen. Mhm. Und wir können mal selbst separat treffen, und dann uns die Standpunkte nochmal klar zu machen und auch nach den Befindlichkeiten fragen eben dann. Aber es ist durch Corona leider ist ausgebremst worden.
Mhm. Aber trotzdem, Corona ist jetzt nicht, muss man sagen, die Ausrede dafür, dass man nichts irgendwie tut. Das Ganze.
Nein, das nicht. Wir sind ja aktiv.
Ja,
genau.
Sie auch,
ja.
Genau. Auch sagen wir mal die Stadtseite, sagen wir mal so. Das, die funktionieren ja trotzdem auch nach wie vor, wenn vielleicht auch mit der einen oder anderen Einschränkung. Mhm. Wie geht's dann weiter? Ich meine, das haben wir gelernt, es ist nicht so vorangegangen die letzten Jahre. Wir haben jetzt Maßnahmen eingefordert, diverse Forderungen definiert. Die Resonanz ist auch nicht so glücklich. Was tun? Ich meine, ich sehe gerade, wir haben noch eine knappe Minute, müssen uns da jetzt sehr sputen. Also was tun?
Sie werden von uns hören. Ja. Das Klimabündnis hat sich formiert. Wir sind in die Arbeitsphase eingetreten und wir werden die Dinge auf den Tisch bringen.
Mhm. Gut, das heißt, wir hören auf jeden Fall, so habe ich das entnommen, wieder was.
Jeder, also nicht damit es irgendwie in den falschen Hals kommt, also das Klimabündnis, da sind ganz viele Organisationen dabei, gleichwohl sind die Organisationen und Vereine immer noch eigenständig und machen ihr eigenes Ding.
Wir berichten einfach dann wieder, wenn es Neues zu berichten gibt für heute. Und deswegen, das war schon gerade ein Signal, sind wir tatsächlich auch schon wieder mit der Plattform durch. Die Zeit fliegt immer dahin. Insofern vielen Dank fürs Kommen. Das war das Thema Radverkehr in Ulm. Heute Nachmittag hier in der Sendung mit Katrin Voss-Lubbert, Bürgerchef Ölmeier und mein Name ist Michael Trost. Ich sage vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sagen gemeinsam Tschüss und das war's für heute in der Plattform. Bis denn.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.